Hallo, hier ist Jana von Jung und Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Aufforstung, worüber ich mit Sarah Weyers, PR- und Marketingmanagerin Dach des italienischen Online-Unternehmens Treedom sprechen konnte. Ziel des 2010 gegründeten Social Businesses ist es, weltweit so viele Bäume wie möglich zu pflanzen. Das Besondere daran ist, dass diese geolokalisiert werden und den Kleinbauern vor Ort zugutekommen. Bis Ende Februar 2021 waren das insgesamt 1,775 Millionen Bäume. Sarah und ich sprechen über die 10-Millionen-Mission von Treedom, über Baumhoroskope und wie ihre Haltung zum sogenannten Greenwashing aussieht. Und über die Hoffnung, Treedoms 10-jähriges Jubiläum bei Zeiten gesund und munter nachzuholen. Ich sag nur ein Deutsche Vita Baby. Wichtig ist an dieser Stelle zu wissen, dass dieses Gespräch im Rahmen einer bezahlten Kooperation entstand. Wer also möchte, kann einen Baum in meinem neu angelegten jungen Flexibelwald pflanzen. Den Link und Rabattcode dazu findet ihr am Ende der Folge und in den Shownotes. Ich bin gespannt, was ihr zu der Episode sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Sarah, zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit finden, gemeinsam zu sprechen. Sarah Weyers ist Digital PR Managerin bei Treedom. Und Treedom hat sich zum Ziel gesetzt, global so viele Bäume wie möglich zu pflanzen. Also hat sich dem Thema Aufforstung verschrieben. Treedom sitzt in Florenz in Italien. Und vielleicht kurz zum Einstieg könnten wir noch ein paar Dolce Vita-Vibes verteilen. Und zwar, wie ist das Wetter in Florenz und was gab es heute Morgen zum Frühstück?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir das Gespräch heute haben. Und Dolce Vita Vibes, also ich könnte das jetzt auf Italienisch machen, auf meinem sehr gebrochenen Italienisch, dir kurz erklären, dass ich heute Morgen tatsächlich nur einen Soja Cappuccino getrunken habe und das keine Zeit hatte. Aber das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Es sind, glaube ich, 9 Grad heute. Es sollen aber bis zu 20 Grad werden. Also ich habe mich noch nicht, die Hoffnung noch nicht verloren, dass der Frühling endlich da ist im Februar. Nee, das ist jetzt Februar, ja genau.
Sehr schön. Also ich muss auch zugeben, in Deutschland ist mittlerweile auch schon der Frühling gestartet. Also man merkt, die Leute können langsam ein bisschen durchatmen, haben bessere Laune und das ist, glaube ich, echt irgendwie ganz, ganz schön.
Wenn man morgens aus dem Fenster schaut und die Sonne scheint, das macht den Lockdown ein bisschen erträglicher, muss man sagen.
Absolut, ja. Liebe Sarah, vielleicht magst du auch mal erzählen, wie lange du schon bei Treedom arbeitest und was da denn genau deine Aufgaben sind und was so vielleicht auch deine persönliche Motivation war, dort zu arbeiten.
Ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren hier in Florenz bei Treedom und habe quasi angefangen. Ich war immer ein sehr missionsgetriebener Mensch. Ich habe immer so nach dem Higher Purpose irgendwie geguckt und habe das also auf einer persönlichen Ebene, bin seit 18 Jahren Vegetarierin, zeitweise vegan, versuche generell meinem Konsumverhalten so nachhaltig wie möglich zu sein und habe, wie gesagt, schon immer sehr darauf geachtet, irgendwie so wenig meinen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Und habe deshalb schon immer nach Unternehmen gesucht, auch in der Vergangenheit, mit denen ich eben einen positiven Impact haben kann. Bin dann auf über Treedom gestolpert sozusagen, relativ spontan auch, habe mich halt beworben, auch nur für einen Job. Ich hatte gar nicht eigentlich vor zu wechseln, aber dann habe ich irgendwie gedacht, komm, Ausland wäre irgendwie cool und was halt so einen richtigen nachverfolgbaren Impact hat, wäre einfach eben noch besser. Und habe mich dann beworben und habe dann tatsächlich auch 2 Wochen später schon angefangen. Das ging ganz schnell. Deswegen war der Umzug auch ein sehr großes Chaos, ehrlicherweise. Und ich habe leider heute noch darunter, dass ich mich nicht um meinen Papierkram gut genug kümmern konnte. Aber so bin ich quasi hier hingekommen. Und meine Rolle ist hier, wie du schon sagst, PR-Managerin. Und ich kümmere mich auch ums Marketing von Treedom Deutschland. Das ist aktuell der zweitgrößte Markt sozusagen, den wir betreuen. Also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich kümmere mich hier halt um alle Kommunikationsmaterialien, also um klassische PR, um Marketing, um Social Media, auf den deutschsprachigen Sachen, um Content, also um alles, was man eben braucht, um Treedom dem deutschen Konsumenten oder dem deutschsprachigen Konsumenten etwas näher zu bringen. Was teilweise ein bisschen eine Herausforderung ist, weil Deutsche, und ich kenne das auch von mir selber auch, ich bin da auch sehr urdeutsch, doch kritische Konsumenten sind. Also in Italien sind zum Beispiel auch die Rückfragen, die wir bekommen, durchweg eher technische Probleme beim Verschenken des Baumes und bei uns ist es quasi eher, ja, wird denn der Baum wirklich gepflanzt? Also da ist es schon, genau, wie wir das halt verpacken und was die wichtigen Infos sind, das ist quasi so meine Entscheidung, die ich dann treffen muss, um Treedom eben, genau, bekannter zu machen, um mehr Leute zu bewegen, Bäume zu pflanzen mit uns.
Wunderbar, ich danke dir schon mal für die Einführung und die Vorstellung deiner selbst. Bäume pflanzen ist meines Empfindens nach gerade schon auch so ein Trendthema oder ist es eben sehr im Kommen, einfach weil ja auch das Bewusstsein für Umweltschutz, Nachhaltigkeit immer größer geworden ist. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was ist denn so der USP von Treedom? Ihr seid ja auch schon seit über 10 Jahren unterwegs. Wie läuft es genau bei euch ab?
Genau, also das ist total wichtig. Das hat in den letzten Jahren, ich würde sagen anderthalb, zwei Jahren oder vielleicht zweieinhalb Jahren, eine unglaubliche Bekanntheit gewonnen, was uns total freut. Also auch wenn es natürlich dadurch viel mehr im klassischen Sinne Konkurrenz, aber wir sagen eher halt Mitstreiter, weil wir alle das Gleiche wollen. Das ist halt ein grünerer Planet, deswegen sehen wir das nicht so richtig als Konkurrenz, wenn andere Organisationen eben auch pflanzen. Aber das hat halt sehr stark zugenommen, weil eben mehr Bewusstsein dafür da ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Also natürlich ist Greta ein großer Vorläufer, der halt die junge Generation einfach mehr mobilisiert jetzt schon seit längerer Zeit, was wir super finden. Also ich persönlich bin ein großer Fan von ihr und von allem, was sie so tut, weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, eben Leute schon in einem sehr jungen Alter abzuholen. Aber genau, Tweedle gibt es schon seit 10 Jahren, bevor ich mich jetzt verliere. Tweedle gibt es seit 10 Jahren und das war damals, waren die beiden Gründer in Kamerun unterwegs und haben vor Ort die negativen Auswirkungen von Abholzung gesehen. Also ganz klassisch, vor 10 Jahren war, glaube ich, Abholzung uns allen schon ein Begriff, aber eben vielleicht nicht unbedingt die soziale Nuance davon, also wie schlimm die sozialen Auswirkungen sind von illegaler oder halt eben auch halblegaler Abholzung in sowieso schon gebeuteten Ländern. Und die beiden haben sich dann quasi zur Aufgabe gemacht oder zum Ziel gesetzt, wie kann man mit Baumpflanzungen sozialen Impact erzielen. Also das war quasi so die Idee der beiden. Und die Umsetzung ist dann quasi so, dass wir, wenn du mit Tweedle einen Baum pflanzt, dann wird der von einem kleinen Bauer im globalen Süden, also in einem dieser 17 Länder, in denen wir aktuell operieren, gepflanzt auf dem privaten Grund. Das heißt, dieser Kleinbauer besitzt dann diesen Baum und kann dann eben langfristig davon profitieren, sei es ökologisch oder halt auch, wenn es produktive Bäume sind, von den Früchten, meinetwegen, oder vom Kaffee, vom Kakao, welchen Baum auch immer wir dann pflanzen. Und der USP ist eben, dass wir daran alles nachverfolgbar machen. Und die Transparenz bei uns, weil jeder einzelne Baum wird fotografiert, wird mit Geodaten versehen. Das heißt, du kannst deinen eigenen Baum nach Covid irgendwann könntest du den sogar besuchen. Solltest du halt vielleicht eine Reise planen nach Tansania oder nach Kolumbien, dann könntest du quasi mit einem GPS-Gerät zu deinem eigenen Baum laufen. Also mit dem kleinen Baum zusammen natürlich. Wir wollen ja nicht jetzt jemanden hier zum Einbruch motivieren, aber dann könnte man seinen kleinen Baum quasi treffen, mit dem man diesen Baum gepflanzt hat, und dann seinen eigenen Baum sehen. Und das ist, glaube ich, so das, was Tweedle daran sehr besonders macht, sind eben diese drei Ebenen aus Kleinbauer, Baum und Nutzer. Und auf diesem Baumprofil, wo dann eben Foto und Geodaten sind, bekommst du Wetterdaten aus dem Profil und regelmäßige Updates über den Baum, über das Projekt, um einfach noch näher mit dran zu sein an diesem Impact, den du als Einzelperson eben geleistet hast.
Dadurch, dass das Unternehmen eben schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, wie kamen denn die beiden Gründer auf die Idee, das dann zu starten?
Also sie haben, wie gesagt, in Kamerun diese Auswirkungen gesehen, eben sozial als auch ökologisch. Und zur gleichen Zeit war Farmville super groß, dieses Browserspiel. Und die beiden sind auch ein bisschen nerdig, im charmantesten Sinne. Und Fede wollte eben damals, haben es auch beide viel gespielt, und Fede wollte damals einem Mädel imponieren. Vielleicht hätte ich es jetzt gar nicht erzählen sollen, diesen Podcast. Aber er wollte so einem Mädel imponieren und hat dann für $150 Bäume und Schafe gekauft. Also quasi... Bei diesem Spiel geht es halt darum, dass du deinen eigenen Baum und deine eigene Farm eben kultivierst und groß wachsen lässt. Und dann hat er eben Geld investiert in digitale Schafe und Bäume. Und in dem gleichen Moment war dann irgendwie der Gedanke, ach, wir waren gerade in Kamerun oder sind unter Umständen gerade noch in Kamerun. Und eigentlich wäre es ja viel besser, wenn dieser Baum auch wirklich was könnte. Also vielleicht finden wir eine Art und Weise, dass wir diesen digitalen spielerischen Ansatz nutzen, von Farmville oder von einem Computerspiel, und damit aber echten sozialen Impact erzielen. Und das war absolut das Ziel. Und dann quasi super schnell danach, innerhalb weniger Wochen, war Tweedle dann gegründet und die erste Version online. Und dann haben sie sich mit NGOs vor Ort getroffen, mit denen wir auch heute noch arbeiten, um eben den Prozess besser zu verstehen und zu verstehen, auch welche Baumarten können wir nutzen, wie können wir die Bauern treffen, weil natürlich ein großer Teil unserer Arbeit auch Vertrauensarbeit ist, einfach um den Kleinbauern vor Ort eben zu zeigen, das, was wir tun. Also es gibt keinen Haken an unserer Arbeit sozusagen, sondern wir geben euch tatsächlich nur diese Setzlinge, um die ihr euch dann kümmern müsst. Oder der Rest gehört euch sozusagen. Und genau, so kam es eben zur Gründung. Und das ist ja schon über 10 Jahre her. Und eigentlich wollten wir auch letztes Jahr eine große Party feiern zum 10-Jährigen, aber dann waren wir alle eingeschlossen zu Hause. Also das ist nicht passiert leider bisher. Aber das kommt vielleicht dieses Jahr hoffentlich.
Ich wollte es gerade sagen, ich hoffe sehr, dass ihr das nochmal nachholen könnt. Das ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Und wie war das am Anfang? Gab es da irgendwelche bestimmten Startschwierigkeiten oder grundsätzlich Aufforstung? Es hört sich jetzt so simpel an. Was steckt denn so dahinter? Ist es eine tricky Angelegenheit? Oder genau, vielleicht kannst du ein bisschen was im Detail erzählen.
Also wir arbeiten in unserem Team, sind professionelle auf, also Forstmanager, Aufforstungsmanager, die in den Projekten selber auch unterwegs sind. Also natürlich Covid-bedingt gerade ein bisschen geringer als sonst, aber normalerweise sind sie halt in den Projekten ständig unterwegs, in allen Projektländern, um eben vor Ort sich erstmal zu erkunden, welche Baumarten können wir überhaupt pflanzen. Also weil wir natürlich nur native Baumarten pflanzen wollen und nicht in die lokale Flora und Fauna eingreifen, sondern quasi nur Pflanzen eben vor Ort anpflanzen wollen, die es schon bestehen, um die bestehenden Agroforstsysteme zu unterstützen, weil wir eben die nicht verändern wollen, wir wollen da nicht eingreifen, sondern nur die lokale Flora und Fauna mehr unterstützen mit den Pflanzen, die wir dann eben vor Ort pflanzen möchten. Und dann haben wir auch zum Beispiel noch eine Politologin bei uns im Team, die diese quasi internationalen Projekte leitet, weil natürlich, wie gesagt, ein großer Teil der Arbeit diese Vertrauensarbeit ist und deswegen brauchen wir einfach Menschen, die sich mit internationaler Hilfsarbeit etc. gut auskennt, um einfach den Ansatz auch besser zu verstehen. Und wir haben auch Projekte zum Beispiel in, ich glaube, Burkina Faso, das ist halt super klein, weil kurz danach in dem Ort ein kleiner Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und das ist natürlich, also das sind halt diese Herausforderungen, die man im globalen Süden einfach hat, ist, dass die Infrastruktur selber eine ganz andere als hier. Und deswegen haben wir, wie gesagt, professionelle Aufforstungsmanager, Politologen etc. bei uns im Team, die sich dann mit diesen Herausforderungen exakt besser kümmern können, als ich das jetzt zum Beispiel könnte. Also ich kann halt gut Marketing und PR, aber also du kannst mich jetzt nicht in ein Projekt stellen und sagen, welche Baumarten pflanzen wir denn hier? Deswegen haben wir da halt ganz speziell die Leute, die eben diese Entscheidung treffen. Und wichtig ist eben uns auch, dass wir die Kleinbauern von Anfang an mit einbeziehen in diese Entscheidungsfindung. Also zum Beispiel sagen, denkt ihr, dass auf diesem lokalen Markt hier, dass ihr hier besser Kaffee verkaufen könntet oder eventuell Kakao? Weil, wie gesagt, der Ertrag gehört ja komplett den Kleinbauern, den sie ernten von unseren Bäumen. Und ein Teil dazu trägt natürlich zur Nahrungsmittelsicherheit bei. Bei Avocado-Bäumen zum Beispiel, die sind halt natürlich super wertvoll für die Menschen vor Ort. Aber der Kakao und der Kaffee soll halt eben auch auf den lokalen Märkten verkauft werden können, damit dadurch ein Einkommen generiert werden kann für die Menschen vor Ort. Also das sind keine Märkte, wir haben keinen Zugriff auf diese Früchte, auch wenn wir das oft gefragt werden, ob man die vielleicht auch nach Deutschland schicken könnte. Nein, kann man natürlich nicht, das ist nicht Sinn und Zweck unserer Arbeit. Aber einfach um die Menschen vor Ort auf diesen vielen Ebenen zu unterstützen. Und das ist genau das Ziel auch von Freedom, eben diese vielen verschiedenen Ebenen abzudecken, also wirtschaftlich, sozial als auch ökologisch mit den Bäumen.
Und du hast jetzt Kaffee, Kakao, Avocado angesprochen. Ihr habt eben eine Vielzahl an Baumarten, die da zur Verfügung stehen. Gibt es da irgendwelche Bestseller?
Kakao und Kaffee tatsächlich, als auch Avocados. Also ich glaube, das ist auch Teil der Arbeit, der manchmal für uns ein bisschen eine Herausforderung ist, weil wir natürlich auch Baumarten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, an die Menschen hier bringen wollen, wie zum Beispiel ein Nienbaum, der langfristig vor, wenn er einmal groß ist, dann quasi die Pflanze um sich herum vor Wind und Sonne schützen kann. Die Blätter werden für Tierfutter genutzt, für die Menschen vor Ort, weil ein Agroforstsystem ist ja eine Kombination aus nachhaltigem Landbau, als auch nachhaltiger Tierzucht. Und deswegen sind halt viele von unseren Bäumen auch, da sind, wie gesagt, die Blätter können dann als Tierfutter genutzt werden, etc. Oder der Nienbaum, die Wurzeln sind halt so tief und so groß gefächert, dass er vor Bodenerosion schützt. Also auch ein super, super nützlicher, wichtiger Baum für diese Agroforst-Systeme, den wir pflanzen. Aber den kennt man halt auch nicht so viel. Also die Bestseller sind auf jeden Fall Kakao und Kaffee, weil das einfach ein Begriff ist, den man halt gut kennt. Und ich glaube, wenn du einem Kaffeeliebhaber einen Kaffeebaum in Kolumbien schenkst, dann das ist auch ein Begriff, den man sich irgendwie gut vorstellen und gut merken kann. So, das ist irgendwie, da hat man einfach einen einfacheren Bezug zu sozusagen. Ja, und die Horoskopbäume, die sind auch total beliebt, muss man sagen. Also die sind auch, die gönnst du den Bestsellern auch mit dazu, ja.
Wie kam das denn zu diesen Horoskopen?
Also, man muss sagen, wir haben bei uns im Team sind halt sehr kreative Leute, wenn nicht schon an der Grenze zu ein bisschen verrückt vielleicht. Ich glaube, das ist unser Team generell, weil wir alle für das gleiche Ziel halt jeden Tag zur Arbeit kommen und da schon so eine gemeinschaftliche Motivation irgendwie für das gleiche Ding eben ist. Und das ist halt total schön, aber und alle haben halt verschiedene Talente und eben diese Person, die das gestartet hat bei uns, ist ein super charmanter, typisch, also mehr typisch italienisch könnte es einfach gar nicht sein, baut in seiner Freizeit, macht er Wein, also wie man das jetzt nicht richtig italienisch vorstellen kann. Und der Gedanke von Dream generell ist auch einfach viel, dass wir halt Leute, die eventuell noch nicht so super viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, Bäumen, Aufforstung etc. zu tun haben, dass wir die trotzdem weiter an dieses Thema heranführen. Und die Horoskope sind einfach ein schöner Weg irgendwie. Also in den Horoskopen geht es gar nicht um Bäume, muss man dazu sagen. Wenn du einen Horoskopbaum pflanzt, zum Beispiel den, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher Baum zum Stier oder so gehört, aber dann bekommst du halt deinen Baum und der Baum hat dann grob die gleichen Charaktereigenschaften wie das Horoskop. Also zum Beispiel super flexibel, manche Baumarten super anpassungsfähig, super stark, lässt sich gar nicht irgendwie umpflanzen, der wächst nur in diesem Boden und lässt sich da gar nicht irgendwie beeinflussen. Und dann bekommst du quasi diesen Baum und du bekommst jeden Monat ein Horoskop. Und das Horoskop ist einfach eine nette Sache irgendwie, erstmal, weil du halt ein Update von deinem Baum bekommst, weil diese Updates kommen halt, wie gesagt, regelmäßig ja aus für jeden Baum und fürs Horoskop halt eben jeden Monat nochmal von Astreo, so heißt unser kleiner Horoskop-Schreiber. die Persona, die dieses Horoskop schreibt, ist eben Astreo und der schickt dir dann quasi jeden Monat nochmal einen Gruß von deinem Baum mit dazu und sagt dann so, was quasi in dem Monat auf dich zukommt. Aber das ist, wie gesagt, einfach ein Tool, um Menschen an das Thema heranzuführen und zu locken quasi mit diesem spaßigen Ansatz, weil das ist auch das, wofür Treatment Total steht, ist eben nicht mit dem Finger auf Menschen zeigen und zu sagen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann geht morgen die Welt unter. Und ich glaube, also persönlich glaube ich, dass das auch total wertvoll ist, Menschen so ein bisschen zu schocken und zu triggern mit solchen Sachen. Aber ich glaube, wie gesagt, zusätzlich einfach, dass es mit Treatment eben diese lockere Art und Weise da ja einfach noch ein bisschen spaßiger ist. Und die Horoskope sind ein gutes, genau, sind einfach noch ein Tool, um das zu machen. Leute mit Spaß an die Sache heranzuführen, langsam, ja.
Du hast jetzt auch von diesem Update gesprochen. Du hast dieses Baumtagebuch erwähnt, was, glaube ich, natürlich ganz cool ist, weil dann dieser transparente Charakter einfach gewährleistet ist. Und du hattest auch schon am Anfang des Interviews gesagt, dass man gerade in Deutschland doch immer wieder auch kritisch ist, gerade wenn es Unternehmen gibt, die sich sozial, ökologisch engagieren. Und der Begriff Transparenz ist eben ein sehr, sehr wichtiger. Wie schafft ihr es denn sonst noch, transparent zu sein? Habt ihr ein bestimmtes Gütesiegel oder woran erkennt man auch grundsätzlich, welchen Unternehmen man denn wie vertrauen kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten oder schwierig, alle Ebenen zu beantworten. Aber Treatment selbst, wir sehen uns eher als Gütesiegel, muss ich dazu sagen, weil wir für die Menschen vor Ort und für die Projekte, die NGOs, mit denen wir vor Ort arbeiten, eine super aufwendige quasi Methodologie erstellen, in der wir arbeiten. Also alle Bäume sind für 10 Jahre vertraglich gesichert, also dass sich für 10 Jahre mindestens um diese Bäume gekümmert wird von den Kleinbauern, damit wir einfach, weil wir sicher gehen wollen, dass der User, der einen Baum kauft, auch für eine super lange Zeit, also wie gesagt 10 Jahre mindestens, diesen Baum eben hat und von diesem Baum auch was hat, also Content, Updates etc. Und das Wissen einfach, dass der Baum auch wirklich noch da steht vor Ort. Und da diese Projekte quasi doch sehr aufwendig sind, die zu erstellen und da wir viele Regeln, viele Voraussetzungen für die NGOs vor Ort eben geben, sehen wir uns eher als Gütesiegel, weil wir halt wirklich sagen, die Projekte werden kontrolliert, die Bäume werden geolokalisiert, die Bäume werden fotografiert. Wir halten Workshops für die Kleinbauern vor Ort, um denen eben beizubringen oder denen noch mehr Hilfe zu geben, wie sich um verschiedene Baumarten gekümmert werden muss. Also diese ganzen Dinge, die in einem Treatment-Projekt mit inbegriffen sind, sind quasi schon eine Art Gütesiegel für Baumpflanzung, weil das eben so eine akribische Arbeit von den Menschen, also von unseren Projektleitern hier, aber auch den Menschen, die in den NGOs vor Ort arbeiten, ist. Deswegen sehen wir das quasi eher als Gütesiegel zusammen. Das ist ein Treatment-Baum. So, der wird wirklich, darum wird sich gekümmert. Wenn der sterben sollte, was ja auch normal ist, in der Natur gibt es ja immer eine Sterberate, dann wird er ersetzt. Es gibt halt für den User wirklich am Ende des Tages einen Baum. Egal, was unter Umständen in dem Projekt oder im Land gerade los ist, wird sich um diesen Baum halt gekümmert. Und deswegen sehen wir das halt eher so. Und die Transparenz, also Kritik ist halt oft, oder Kritik gar nicht so, war halt Nachfrage, warum wir mit Unternehmen auch arbeiten. Aber das hat unser Gedanke ganz einfach, dass wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, einem Kunden, einem Mitarbeiter, einem Partner, wie auch immer, ein Geschenk zu machen, dann wie cool wäre es denn einfach, wenn wir statt wegschmeißt Kugelschreibern, diesen Plastik-Beach-Bällen mit Unternehmenslogo oder weiß ich nicht, noch einen X-Notizbuch, das halt irgendwann im Müll landet, wie cool wäre es denn, wenn wir einfach statt dieser Geschenke immer einen Baum pflanzen würden, was wir einfach für einen unfassbar großen, riesigen Impact haben könnten, wenn wir auch nur ein Geschenk, was wir halt im Jahr verschenken an Menschen, sei es zum Einzug, zur Geburt von einem Baby, zum Geburtstag, Valentinstag etc., mit einem Baum ersetzen, der halt einfach langfristig so viel Impact hat, also langfristig für Menschen vor Ort, für unsere Umwelt, fürs Klima, so einen großen Beitrag leistet. Und deswegen arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, weil natürlich eine absolute Motivation von Treatment, deswegen sind wir auch ein Social Business und keine NGO, ist Impact-Skalierung, weil wir einfach diesen Impact so weit wie möglich und so schnell wie möglich nicht, aber so nachhaltig wie möglich skalieren wollen. Und das kann man eben mit dieser Flexibilität als Unternehmen besser. Und deswegen arbeiten wir halt auch mit anderen Unternehmen zusammen, also mit Unternehmenspartnern eben. Wir haben zum Beispiel mit Timberland als Teil der Grünen Mauer in Ghana gepflanzt. Und das war natürlich ein riesiges Projekt, weil wir mit diesen Bäumen einfach Menschen in Ghana, die halt sowieso schon unter der absoluten Armutsgrenze leben aktuell, aktiv helfen können mit einem nachverfolgbaren, transparenten und irgendwie auch greifbaren Impact. Ja.
Danke dir für diesen Detaileinblick. Ich muss doch noch eine kritische Frage stellen, weil die natürlich immer wieder aufkommt, gerade wenn es auch darum geht, seitens Unternehmen Bäume zu pflanzen. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, bei denen ihr vielleicht den Eindruck hattet, da wird eine Form von Greenwashing betrieben? Oder wie geht ihr damit um?
Ja und nein. Ich muss ehrlicherweise sagen, also ich bin nicht der absolute Spezialist für unsere B2B-Projekte, aber ich kann dir ganz klar sagen, auf dem deutschen Markt nein, weil das sind oft, sind es entweder kleine interne Kampagnen, also Mitarbeitergeschenke zu Weihnachten oder zum Jubiläum oder zu, weiß ich nicht, Ostern etc. Und das finde ich, da gibt es gar nichts zu kritisieren, meiner Meinung nach. Also wenn sich ein Unternehmen entscheidet, 1000 Bäume zu pflanzen in 8 Ländern, dann finde ich das irgendwie auch immer so ein bisschen, also das sind auch oft einfach Menschen, die, glaube ich, Kritik suchen wollen dann und die finden sie dann halt und sagen, das ist ja alles Greenwashing. Meiner Meinung nach ist Greenwashing, wenn, und ich komme selbst aus, also ganz früher mal aus der Mode und da war das natürlich auch ein riesiger Begriff mit dem Greenwashing, wenn sich dann Unternehmen wie H&M groß auf die, Haustür schreibt, nee, wie sagt man das, auf die
Fahne.
auf die Fahne schreibt, dass sie ja so nachhaltig sind mit dieser Conscious Collection, wie auch immer. Dass man da kritisch nachfragt, kann ich total verstehen, das ist auch total richtig. Ich bin auch einer der ersten Kritiker quasi. Ich glaube, wenn man sagt, das Unternehmen pflanzt dann Bäume, dann verstehe ich immer auch den Ansatz einfach nicht zu sagen, ist das denn Greenwashing oder nicht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist halt, wenn ein Unternehmen mit unseren Bäumen quasi kommunizieren wollen würde, wir sind jetzt klimaneutral, wir sind jetzt die absoluten Umweltretter, weil wir 100 Bäume in unserem Unternehmen stehen haben und das ist offensichtlich falsch, also offensichtlich ist das falsch. Was wir als großen Luxus sehen und was wir auch absolut immer für nötig halten, ist, dass wenn es externe, also B2C-Kommunikationskampagnen sind, wie zum Beispiel mit McDonald's haben wir gearbeitet letztes Jahr am 29. Februar und da hatten wir absolutes Vetorecht bei allen Kommunikationsmaterialien, um eben zu sagen, sobald kommuniziert werden würde, dass sie dadurch jetzt durch den Unternehmenswahl ein nachhaltiges Business sind, dann würden wir da sofort ein Veto einlegen und sagen, nee, das stimmt nämlich so nicht und das ist einfach... Das vertreten wir so nicht, wir sehen uns jetzt auch nicht so sehr als Kompensationspartner. Da gibt es Unternehmen, die da besser vielleicht fokussiert sind als wir. Wir sehen uns halt als Baumpflanzungspartner. Und dieses Vetorecht ist einfach wichtig, um eben solchen Sachen einfach vorzubeugen. Deswegen, was das Thema Greenwashing angeht, da sind wir ehrlich gesagt ziemlich entspannt, weil wir, wie gesagt, das noch nicht so richtig encountered haben bisher.
Lass uns doch vielleicht auch mal den Blick wieder aufs Positive richten. Hast du denn vielleicht Zahlen? Wie viele Bäume habt ihr denn Stand Februar 2021 gepflanzt?
Wir sind jetzt gerade bei 1,7 Millionen Bäumen. Man muss dazu sagen, dass wir, ich glaube, vorgestern vor einem Jahr den 1-millionsten Baum gepflanzt haben. Also das hat uns tatsächlich doch 9,5 Jahre gedauert, 1 Million Bäume zu pflanzen. Weil wir, wie gesagt, langsam und nachhaltig wachsen wollten und weil wir alle Projekte, weil wir nicht auf einmal im 5. Jahr anfangen wollten zu sagen, okay, dann kontrollieren wir jetzt halt nicht mehr so streng, wenn wir noch 300.000 Bäume dafür pflanzen können oder wie auch immer, sondern wir wollten einfach dieses Wachstum eben nachhaltig gestalten in dem Sinne, dass an der Qualität der Projekte nichts verloren geht. Und deswegen hat es halt, wie gesagt, so lange gedauert, diese Bäume zu pflanzen. Und wir haben aber jetzt seitdem tatsächlich haben wir noch 700.000 mit dazu gepflanzt, was natürlich viele Faktoren spielen da eine große Rolle. Also einfach das größere soziale Wissen und diese größere Aufmerksamkeit auf das Thema Baumpflanzung selbst. Und dann sind wir im Team auch einfach sehr stark gewachsen innerhalb von einem Jahr, weil wir eben gemerkt haben, dass wir mehr Menschen erreichen können und dadurch mehr Bäume pflanzen können, dadurch mehr Menschen helfen können. Und deswegen sind es halt jetzt tatsächlich schon 700.000 in einem Jahr, was uns alle sehr viel Arbeit gekostet hat, muss man sagen. Aber wir waren ja eh 5 Monate eingesperrt in Italien, deswegen konnten wir nichts tun außer arbeiten.
Hat alles sein Gutes, ne?
Ja, absolut, ja.
Du hast jetzt auch sehr viel eben von dem sozialen Impact vor Ort erzählt. Gibt es auch Zahlen, beispielsweise wie viele Kleinbauern oder wie viele Familien weltweit konnten dadurch auch schon von Profitieren unterstützt werden?
Also wir haben, wenn ich jetzt die ganz aktuellen Zahlen darauf warte, wir haben jetzt, Stand heute sind 1,775 Bäume übrigens und mit über 104.000 Kleinbauern gearbeitet. Also Kleinbauern, das sind jetzt nicht nur die, also wenn du dir jetzt einen klassischen Bauernhof vorstellst, hast du ja einen Bauer und vielleicht eine Bäuerin und die Kinder machen halt irgendwas anderes. Aber hier ist halt bei uns dann so, dass wenn es erwachsene Kinder sind, also keine Kinderarbeit etc., dafür ist auch diese Methodologie, von der ich vorhin kurz erzählt habe, spielt eine große Rolle, um eben die Arbeitsbedingungen etc. vor Ort zu sichern. Aber dass eben alle Menschen in einer Familie, die in einem Erwachsenenalter sind, bekommen von uns im Schnitt 17 Bäume. Also so ganz, das ist so grob die Idee, weil wir natürlich, das kommt auf den Platz an, das kommt auf den Garten vor Ort an, das kommt auf die Wetterbedingungen an, auf das Projektland, die ganz anderen Projektgegebenheiten. Aber im Schnitt sind es, wie gesagt, 17 Bäume, weil wir eben den Menschen langfristig dadurch ein festes und sicheres Einkommen bieten können oder bieten wollen. Und genau, daher haben wir eben bis jetzt mit knapp 104.000 Kleinbauern gearbeitet in 17 Ländern, also tatsächlich auch der ganzen Welt verteilt. Und das ist halt wirklich auch, immer wenn wir ein Update aus dem Projekt bekommen, unsere Agroforstmanager erzählen dann, ja, hier, ich habe jetzt gerade wieder mit dem telefoniert und da sind jetzt wieder 5 Kleinbauern, die waren halt super dankbar für die neuen Bäume oder auch wenn die Setzlinge aus der Baumschule kommen, die kommen ja erst bei uns in eine Baumschule und werden halt dann quasi aus einem Samen zu einem Setzling herangezogen. Und wenn die dann verteilt werden, ist es auch im Dorf oft ein kleines Fest, wo die Menschen dann ab und halt kommen, diese Kleinbauern und diese Setzlinge abholen, um die dann bei sich auf dem privaten Grund zu pflanzen. Und das sind halt auch Momente, wenn wir davon mitbekommen im Team hier. Wir sind jetzt nicht alle ständig in den Projekten natürlich. Das ist immer sehr emotional, weil wir dann halt sehen, was wir wirklich für einen direkten Impact eben auf den Menschen vor Ort haben mit so einem Baum.
Und hatte das Corona-Jahr auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie vor Ort gearbeitet wird? Oder hast du den Eindruck, dass vielleicht durch diese Krise sogar so eine Art Paradigmenwechsel vonstatten ging? Also wir hatten es ja auch im Vorgespräch darüber, dass diese ganzen Klimathemen letztes Jahr gefühlt natürlich eher zurückgegangen sind, aber gleichzeitig, dass doch auch sehr viel im Wandel ist. Wie ist da so dein Eindruck?
Auf verschiedenen Ebenen. Also erst, als es natürlich im März hier anfing, jetzt muss man auch sagen, in Italien war der Lockdown oder generell Corona vielleicht noch ein bisschen anders als in Deutschland. Also wenn ich das auch so gehört habe von Freunden und Familie, ja, wir sind im Lockdown, dann haben sie aber so 2 Stunden später jetzt, ich war gerade spazieren und habe mich noch mit einem Bekannten getroffen und wir haben auch draußen Kaffee getrunken. Da dachte ich mir so, wow, das ist echt der Lockdown, den wir hier gemacht haben. Also wir haben halt tatsächlich 5,5 Monate knapp unser Haus nur alle 10 Tage zum Einkaufen einmal verlassen. Und dann war wir durften nicht mal spazieren, also der Lockdown hier war wirklich richtig, richtig hart. Und daher bedingt auch war tatsächlich einer unserer Agroforce-Manager ziemlich lange in Kenia, saß er fest, weil es keinen Flug mehr gab, um nach Hause zu kommen. Und dann ist er mit so einem Güterflug dann doch irgendwann über 8 verschiedene Flughäfen endlich nach Hause gekommen quasi. Und allein da haben wir halt gemerkt, wow, das war natürlich auch zum Anfang der Krise noch, wo das noch unbewusster und noch neuer alles war als jetzt, aber das war wirklich so ein kleiner Weckruf, so ach, das wird doch ein sehr großes globales Problem für uns alle irgendwie werden. Und dann haben wir, also für uns im Kommunikationsteam war halt super viel zu tun, weil da kam natürlich dann Ostern, Muttertag, Valentinstag war noch knapp vorher, aber diese ganzen, also diese Familiensachen, also zum Beispiel auch Muttertag war für mich als absolutes Mama-Papa-Kind super schwer. Und da haben wir doch gemerkt, dass halt mehr Leute nach so einem emotionalen Geschenk suchen, was sie eben auch Distanz verschenken können. Und das war doch sehr spannend zu sehen, dass halt eben doch sich mehr Menschen Gedanken machen, weil man eben nicht mehr Freunde, Familie etc. so viel besuchen kann wie vorher. Und dann halt trotzdem ein Geschenk zu haben, das man eben verschenken kann per E-Mail oder per Grußkarte, wie auch immer, was aber sehr emotional ist. Das hat bei uns doch, ich glaube, das ist auch Teil dieses großen Wachstum, was wir im letzten Jahr hatten, war halt einfach das, weil sich Menschen mehr darauf besinnt haben, am Anfang der Krise vor allem was Positives für die Welt zu tun, gerade wenn es halt schwer ist, besinnt man sich halt oft und auch darum, was vielleicht langfristig noch bleibt von einem selber. Und dann an Weihnachten tatsächlich hatten wir so ein bisschen den Eindruck, dass Menschen sich mit was belohnen wollten nach so einem schweren Jahr irgendwie. Und ich zähle mich da persönlich total dazu. Also ich habe auch meiner besten Freundin einen Airbnb-Gutschein von einem Airbnb in Spanien geschenkt, wo wir dann irgendwann vielleicht mal hinreisen können, wenn wir wieder können, irgendwann in der fernen Zukunft, weil man dann doch irgendwie vielleicht, ich habe natürlich auch Bäume verschenkt, ganz klar, also offensichtlich, wenn ich hier bei Tüdem arbeite und keine Bäume verschenken würde, wäre auch komisch, aber ich habe eben auch so ein Geschenk gemacht oder meinen Eltern so ein Porträt von uns dreien, weil man doch, ich glaube, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also wir generell im Kommunikationsteam, dass sich halt Menschen mit was Greifbarem beschenken wollten. Und das am Anfang des Jahres eben nicht so, weil da ging es halt wirklich, hatten wir echt Zeiten, wo das Telefon durchgehend klingelte, wo Leute gefragt haben, kann ich so viele Bäume kaufen, kann ich einen eigenen Wald anfangen, weil man irgendwie was vielleicht hinterlassen wollte durch diese Krise noch. Also noch mehr als vielleicht eh schon. Das war so ein bisschen der Eindruck, ja.
Und inwieweit hat sich eigentlich euer Unternehmen, was auch das Angebot anbelangt, verändert, dadurch, dass sich ja die Gesellschaft auch innerhalb der letzten 10 Jahre verändert hat? Also was war am Anfang anders als das, wie es jetzt heute ist?
Witzigerweise gar nichts. Also das Projekt, natürlich die Auswahl an Projektländern, denen wir arbeiten. Wir haben halt angefangen in Kamerun, dann ist es halt so langsam gewachsen. Und jetzt sind wir eben in 17 Ländern und nicht mehr nur in 2. Aber das Produkt ist die ganze Zeit gleich geblieben. Es sind Bäume, die, also natürlich die Baumarten. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 150 verschiedene Baumarten insgesamt schon gepflanzt. Dadurch immer der Staple Kakao, der einfach immer bleibt, weil Menschen das kennen und weil das halt auch vor Ort einfach ein super produktives Produkt ist, was den Menschen rund ums Jahr quasi Ertrag bringt. Deswegen ist es einfach oder relativ einfach zu pflanzen und bringt halt einfach super viele positive Eigenschaften mit sich. Aber sonst hat sich am Produkt nicht so viel verändert. Also wir haben von Anfang an war die Idee, wir wollen es transparent gestalten mit den Geodaten und Foto, mit dem Baumtagebuch, die Menschen langfristig an die Geschichte binden, dieser aktiven Tat, die sie quasi getan haben, dieses aktiven Impacts, den sie hatten. Und ich würde sagen, es hat sich verbessert, weil wir jetzt Leute haben, die sich halt nur darum kümmern, eben mit den Menschen vor Ort irgendwie zu kommunizieren und dann halt die Geschichten auch verständlich zu schreiben, weil unsere Agroforce-Manager sind halt Agroforce-Manager und keine Content-Schreiber. Deswegen, wenn die dir einen erzählen, denkst du dir auch so, okay, und nochmal auf Deutsch, also ich habe nichts verstanden. Und deswegen haben wir quasi jetzt Menschen, die sich halt nur darum kümmern, die Geschichten besser rüberzubringen oder die Geschichten besser zu erklären und noch mehr Details vielleicht aus den Projekten zu bringen und die Baumarten besser zu erklären und zu sagen, was man tatsächlich neben CO2-Speicherung und seinem Baum noch alles bewirken kann. Aber an sich hat sich nicht viel verändert. Also das Produkt ist gleich geblieben. Das finde ich auch sehr schön, weil das macht es auch irgendwie sehr authentisch. Also auch für mich persönlich als Konsument, also halt auch als Mitarbeiter macht es das sehr authentisch, weil ich eben sehe, dass sich die Mission von langfristigem Impact durch Baumpflanzung hat sich halt nicht verändert in den 10 Jahren. Das finde ich echt schön daran auch.
Noch eine ganz allgemeine Frage, die ich am Anfang vergaß zu fragen. Wofür steht eigentlich Treedom? Wie entstand der Name?
Ja, das ist ehrlicherweise, habe ich das, als ich das aus dem Vorgespräch hatte, musste ich mich ein bisschen erkundigen, ehrlich gesagt. Und so richtig konnte es mir keiner beantworten. Aber die essen natürlich sehr an Treedom. Und die beste Antwort, die ich halt bekommen habe darauf, war ganz einfach, dass wir den Menschen vor Ort mehr Freiheit und Unabhängigkeit finanziell, ökologisch, sozial geben wollen mit Baumpflanzung. Und deswegen natürlich Tree, Englisch, Baum, mit unseren Bäumen eben mehr Freiheit für die Welt, also was es CO2, Bodenerosion, Wüstenausbreitung etc. angeht, aber eben auch für die Menschen vor Ort bringen wollen.
Wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende unseres Gesprächs. Wohin soll denn für euch noch die Reise hingehen bei Treedom?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt im letzten Jahr angefangen, innerhalb von Europa noch mehr zu expandieren und haben auch Menschen jetzt mit dabei. Also ich war quasi eine der ersten Ausländer im italienischen Unternehmen. Es war meine Vorgängerin, hat sich schon um Deutschland gekümmert und ich kam dann quasi als Nächste und auch als Einzige, die kein Italienisch spricht, im italienischen Büro. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und dieses Team von Internationalen ist aber jetzt gewachsen im letzten Jahr. Wir haben jetzt jemanden aus Schweden mit dabei, aus Belgien, aus Frankreich, Spanien und meine liebe Mitbewohnerin, die ich halt gerade für die Podcast-Aufnahme rausgeschickt habe, ist aus England und kümmert sich um den englischen Markt. Also ich bin komplett im Treedom-Universum gefangen sozusagen. Und es hat sich aber jetzt vor ein paar Monaten tatsächlich Fede, also unser CEO und der Gründer, 10 Million Trees tätowieren lassen. Also das ist das Ziel. Bis wann wir das erreichen, das kann ich dir nicht sagen, aber das ist das Ziel für die nächsten paar Jahre, sind es der 10 Millionste Baum. Ja.
Das nenne ich wirklich Commitment.
Ja, absolut.
Hast du denn noch Ergänzungen, etwas, was dir noch wichtig wäre im Kontext von Treedom noch hinzuzufügen? Etwas, was vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde?
Ich glaube, generell ist es vielleicht einfach so ein Appell nochmal an alle, sich mehr Gedanken, wobei ich glaube, dass deine Community das wahrscheinlich schon sehr viel macht, aber sich mehr Gedanken darüber zu machen, was man mit kleinen Taten alles bewirken kann. Also gar nicht jetzt nur im Rahmen von Baumpflanzung, aber einfach auch im Sinne von, wenn man für seinen Nachbarn die Türe offen hält oder im Supermarkt vielleicht der alten Dame was aufhebt oder so. Also ich glaube, dass man halt, und das ist auch der Gedanke von Treedom total, dass man eben mit einer kleinen Handlung, also mit einem Kakaobaum von 15 Euro einfach so einen großen Impact haben kann langfristig. Und ich glaube, wenn wir uns alle über unsere eigene Power, also Consumer-Power, aber auch einfach so als Mensch quasi, noch mehr Gedanken machen würden, dann wäre, glaube ich, die Welt noch besser, als sie schon ist.
Das ist die perfekte Überleitung zu meiner allerletzten Frage, die ich jedem Interviewgast stelle und die lautet, welche drei Dinge müssten sich ändern, um diesen Planeten noch zu retten?
Mehr Wertschätzung für das, was wir haben. Ich glaube, das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, dass sich unsere Generation damit generell schon viel beschäftigt, so practicing gratitude und dieses und so meditieren und reflektieren und so. Ich glaube, das machen wir alle schon sehr viel, aber ich glaube, dass das, wenn wir das noch intensiver machen, jetzt gar nicht mit einem Buch morgens Tagebuch, sondern einfach so jeden Tag, wenn man aus dem Fenster schaut und dann doch sagt, also ich habe ein Dach über dem Kopf und das ist natürlich eine Sache, die uns, wenn wir mit Menschen vor Ort arbeiten, die einfach wirklich unter der Armutsgrenze leben, die haben dann kein da gibt's, ist kein Platz für den Gedanken, den Plastik muss ich jetzt recyceln oder so, weil die nicht wissen, was sie morgen essen. Und das sind halt einfach, oder nächste Woche, oder wie sie ihre Kinder zur Schule schicken können. Und das ist einfach, das ist für mich auch immer wieder, und ich dachte halt vorher, ich bin total reflektierter Mensch, ich schätze alles super wert, aber nein, also wenn man das wirklich in so einem direkten Vergleich hat, dann wird einem wieder einfach bewusst, wie gut man es eigentlich hat. Also auch wenn, natürlich war der Lockdown für mich auch schwer, aber trotzdem hatte ich einen Job, ich hatte ein Dach über dem Kopf und ich konnte auch die Heizung anmachen, wenn es kalt war. Und so noch mehr Wertschätzung für das, was wir bereits haben, glaube ich, das ist ein wichtiges Thema. Und dann als leidenschaftlicher Nicht-Fleischesser mehr Wertschätzung auch für was wir so essen und was wir konsumieren generell. Und das wäre immer noch eine Sache. Und dann, ich glaube, mehr Umarmung. Das klingt so richtig alt-hippie, aber ich bin da immer noch ein großer Fan von, weil natürlich auch durch Social Distancing nicht funktioniert. So völlig deprived von menschlicher Interaktion. Aber ich glaube, irgendwann, wenn wir das wieder dürfen, wenn das wieder gesundheitlich sicher ist, dann ist das, glaube ich, auch, ist das wichtig. So, das habe ich auch in Italien gelernt, weil am Anfang war das für mich ganz komisch, dass mich fremde Leute umarmt haben, aber es ist doch schön, so, wenn man einfach, oder so, jemandem so die Hand auf die Schulter legt und sagt, you did a good job, weißt du? Also auch Wertschätzung noch mehr quasi kommunizieren vielleicht. Ja, ich glaube, Wertschätzung ist heute das große Thema bei mir, wie du merkst.
Oh mein Gott, I feel you, wirklich, tausend Dank. Also free hugs, ich glaube, das ist wirklich das, wonach wir uns alle sehen, ne?
Ja, ohne Maske auch irgendwann mal, wenn es geht.
Aber hallo. Dann ja. Danke ich dir sehr, liebe Sarah, und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Danke, alles schön mit dir.
Fand ich auch, danke dir.
Das also war mein Interview mit Sarah Weyers von Freedom, die einen umfassenden Einblick über die ganzheitlichen Vorteile von Baumpflanzung geben konnte. Denn wie mir auch erst selbst klar wurde, bietet eine globale Aufforstung nicht nur Benefits fürs Klima, sondern auch wirtschaftliche und soziale Unterstützung für zahlreiche Familien im globalen Süden. Wie im Intro angekündigt, könnt ihr aber auch selbst einen Baum in einem jungen Flexibelwald pflanzen. Unter dem Link in den Shownotes und mit dem Code FLEXIBEL, alles groß geschrieben, bekommt ihr einen Rabatt von 15%. Ihr könnt dabei von gängigen Baumarten wie Mango oder Kakao profitieren, aber auch eher unbekannten Sorten wie Macamia oder Nienbaum eine Chance geben. Doch ganz egal wie und wo, jeder Baum zählt. Ich danke euch sehr für eure Zeit und euer Engagement und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.